Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur dritten Vorlesung von Computing und Commoning für den 30. April 2021. In dieser Vorlesung werde ich mich vor allem mit dem in der letzten Vorlesung erwähnten umfangreichen Artikel des Rechtswissenschaftlers Yochai Benkler und seiner Theorie der Common-Based Peer Production, die er zu Beginn der 2000er Jahre formulierte, beschäftigen. Dabei sollen dieses Mal auch Aspekte des Computings ins Spiel gebracht werden. Denn der medienhistorische Kontext der 1990er und 2000er Jahre ist geprägt von einer ersten Digitalisierungswelle, nämlich dem Einzug des PCs in viele Gesellschaftsbereiche bis in den Alltag der Industrienationen und dem Aufkommen des World Wide Webs. Wir erinnern uns, in der letzten zweiten Vorlesung habe ich unter anderem die jüngere Geschichte der Commoning-Bewegung skizziert und dabei drei jeweils ungefähr 10 Jahre auseinanderliegende Ereignisse, erstens die Veröffentlichung von Ostroms Governing the Commons 1990, die hierzu besprechende Arbeiten Benklers um 2000 und schließlich die große Rezession und gleichzeitige Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an Ostrom Ende 2009 vorgeschlagen, die als Navigationspunkte einer Mediengeschichte, Archäologie und Genealogie von Commoning dienen könnten. Ostroms Arbeit Ende der 1980er Jahre bezog sich wiederum auf dem 20 Jahre zuvor, Ende der 1960er Jahre, vom Sozialbiologen Garrett Hardin in Science formulierten Konzept der Tragedy of the Commons. Die Commoning- und Commons-Bewegung scheint sich zuerst im Kontext der Regierungswissenschaften zu formieren. Damit sind hier vor allem frei nach Foucault die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften gemeint. Das Regieren, Steuern und Überwachen hängt aber aus medienwissenschaftlicher Sicht von der Entwicklung und den Potenzialen neuer Medien ab. Und da sich die mediale Lage zwischen 1990 und 2000 stark veränderte, spiegelte sich dies auch in der Theorie des Commonings wider. Dieses Verhältnis wird dann auch für die 2010er Jahre wichtig. Wenn es aber die Regierungswissenschaften waren, die den Diskurs der Commons in Bewegung brachten, dann bedeutet dies natürlich auch, dass diese Außenperspektive auf die Arbeitsweisen und Operativitäten neuer Organisations- und Produktionsformen, die von Ostrom Ende der 1980er Jahre oder eben von Benkler zu Beginn der Nullerjahre analysiert, beschrieben und teilweise propagiert wurden, stets regierungswissenschaftlich gefärbt und situiert waren. Dies wird unter anderem im Folgenden verdeutlicht. Als 2002 Benklers oft zitierter Artikel Coase's Penguin or Linux and the Nature of the Firm erschien, befand sich die IT-Branche der Industrienationen fast 2 Jahre nach dem Platzen der sogenannten Dotcom-Blase in einer Tiefphase mit kaum Wachstum. Facebook war inexistent, Google und Amazon in der Aufbauphase. Dafür boomte Floss, Free and Libre Open Source Software. Linux als Operationssystem für Server kombiniert mit Apache, MySQL und PHP, verkürzt LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, wurde zur Standardausführung von Webservern weltweit und prägte damit eine kritische Infrastruktur des Internets. Im Herbst 2000 erklärte das Beratungsorgan für Informationstechnologien des US-amerikanischen Präsidenten in einem Report, dass vor allem für den Bereich der Hochleistungs-Superrechner das Open-Source-Prinzip eine Steigerung nicht nur der Leistung, sondern auch der Sicherheit der Softwareanwendungen bewirken könnte. Das Zugänglichmachen des Codes für alle Interessierte sei dabei förderlich, würde seine Funktionalität optimieren und Sicherheitslücken ausbessern und sollte unterstützt werden. Dabei beriefen sich die Beraterinnen auf den Erfolg von Linux. Der Begriff Open Source war damals relativ neu und wurde durch das 1997 erschienene Buch des Softwareentwicklers Eric Raymond mit dem Titel The Cathedral and the Bazaar popularisiert. Zwischen 1994 und 2009 fanden darüber hinaus auch jährliche internationale Linux-Kongresse statt, davon die meisten in Deutschland. Das Prinzip der Common-Based Peer Production, wie es Benkler nun beschrieb, bezog sich nicht nur auf die Softwareentwicklung, sondern auch auf die Produktion von Wissen. So verstanden bezieht Benkler sich im Artikel auch auf Wikipedia, das 2001 gegründet wurde. Darüber hinaus war auch die Kulturproduktion mit gemeint. Das Beispiel hier war die Musiktauschbörse Napster, die 1999 online ging und auf dem Peer-to-Peer-Prinzip basierte. Die Napster-Software durchsuchte den Computer, auf dem sie installiert war, nach MP3-Dateien und meldete die Ergebnisse an einen zentralen Server im Internet, wo auch die Angebote und Suchanfragen der anderen Teilnehmer eingingen. Der Server meldete als Ergebnis auf eine Anfrage die IP-Adresse aller Computer zurück, die die gesuchte Musikdatei anboten. Clients konnten sich direkt miteinander verbinden, Peer-to-Peer, und das Musikstück kopieren. Später wurden durch Gnutella und andere Protokolle auch dezentral verteilte, zuordnungsweise ohne zentralen Server, möglich. Benklers wichtigste These nun, die sich auch weit verbreitete, bestand in der Ausarbeitung und Beschreibung einer Produktionsweise, die weder durch vorgegebene Hierarchien und Top-Down-Regeln bestimmt werden, wie es in großen Firmen etwa üblich sei, noch durch Steuerungsmechanismen des freien Markts, die auf Preise und Tauschprozesse beruhen. Commons-based Peer Production basiert auf Organisationsprinzipien, die weder jener einer Firma noch jener des freien Markts ähneln, sondern einen dritten Weg gehen. Dabei sah er die Floss-Bewegung als Vorbild für eine generelle Tendenz im Bereich der digital vernetzter Produktion von Wissen und Information mit vielen Kollaborateurinnen. Laut Benkler würden kollaborative Produktionsnetzwerke nun ein Informationsproblem aufwerfen. Wie wissen die Kollaborateurinnen, was zu tun ist, um möglichst produktiv zu sein? Der freie Markt löst dieses Problem, indem die Antworten mit Preisen und Werten versehen werden und so alle wissen, was zu tun ist. Firmen lösen dieses Problem, indem die Manager aus der Vielfalt der Möglichkeiten die besten selektieren und dann wird den Befehlen und Regeln und Algorithmen der Firma gefolgt. Die Firma hegt also die Möglichkeiten ein und strukturiert sie. Der Markt hingegen lässt die Marktteilnehmerinnen selbst entscheiden und es entstehen dynamische Zuweisungen und Transaktionen. Um Benklers Gegenüberstellung medienwissenschaftlich zuzuspitzen, betrachte ich beide Produktionssysteme, einerseits die Firma, andererseits der Markt, wortwörtlich als Informationsnetzwerke und stelle mir vor, dass bei der Firma die Verkabelung im Netzwerk vorstrukturiert ist und als Infrastruktur eher statisch und unflexibel, dafür aber gewinnoptimiert ist, während beim Markt die Verkabelung dynamisch durch ein weit verzweigtes Netzwerk jeweils kurzfristig hergestellt wird. Dabei sind die Kosten für die Herstellung der Verbindungen relativ hoch. Botschaften sind Eigentum, also Waren, müssen von A nach B transportiert werden und das Ganze muss oft vertraglich geregelt werden. Diese Verbindungskosten im Markt wurden bereits in den 1930er Jahren von Ronald Coase in The Nature of the Firm beschrieben. Laut Benkler argumentierte Coase dabei, dass Firmen diese Kosten, die später als Transaktionskosten bezeichnet werden, reduzieren können und erklärte, wieso es große Firmen gäbe, die ohne Marktmechanismen mit internen Regeln und Anweisungen arbeiten. Das wirtschaftswissenschaftliche Epistem der Transaktionskosten ist für mich sehr neu, scheint mir aber medienwissenschaftlich durchaus anschlussfähig und konstruktiv. Die Commons-Based Peer Production hat gegenüber dem Markt und der Firma folgende Vorteile. Sie basiert erstens, ähnlich wie beim freien Markt, auf dezentrale Informationsspeicherung und Übertragung, um das Problem der korrekten Information zu lösen. Während aber zweitens Einhegungen von Informationen durch Eigentum beim Markt hinderlich sei, ist dies bei Open Source und für alle zugänglichen Commons nicht der Fall. Damit werden Transaktionskosten reduziert. Die Teilnehmerinnen entscheiden selbst, welche Aufgabe durchzuführen ist und welche nicht. Dabei sei es aber drittens wichtig, Regeln und Mechanismen einzuführen, um wiederholte Fehlentscheidungen zu verhindern. Benkler schrieb dazu, ich zitiere, Peer production provides a framework within which individuals who have the best information available about their own fit for a task can self-identify for the task. This provides an information gain over firms and markets, but only if the system develops some mechanism to filter out mistaken judgments that agents make about themselves. Ende Zitat. Die hier anfallende Erhöhung der Transaktionskosten sind im Vergleich zu jenen, die durch Eigentum und Einhegung anfallen, niedrig. Der vierte, vielleicht wichtigste Aspekt, wird aber weder durch Regeln noch durch Strukturen oder Architekturen definiert, sondern ist eher materialistisch durch den Wandel der Produktionsbedingungen bestimmt. Während Information und Wissen seit jeher eher lose mit Ressourcen gekoppelt waren, waren die Kosten für die Herstellung ihrer Speicherung, Übertragung und Prozessierung eher hoch. Mit der Digitalisierung seit den 1980er Jahren änderte sich dies zunehmend. Speichermedien, Computer, Bildschirme und andere Geräte wurden günstiger. Hier haben sich also die Transaktionskosten massiv reduziert. Dieser Aspekt ist auch laut Benkler jener, der die Common Space Peer Production mit und im Internet von den durch Elinor Ostrom beschriebenen materiellen Commons wie Bäume oder Fische stark unterscheidet. Aus einer materialistisch-kritischen und sozioökologischen Perspektive lässt sich hier ergänzen, dass die Transaktionskosten selbstverständlich nur scheinbar reduziert wurden. Zahlreiche Kostenpunkte wurden durch Externalisierung und Abschiebung unsichtbar gemacht. Die Herstellung von hochtechnologischen Produkten wie Computer sind natürlich global verteilt. Das heißt, nur durch die Ausbeutung sowohl von Landschaften als auch Menschen, die eben nicht berechnet werden, können die Kosten reduziert werden. Doch ich lasse diesen Aspekt erst einmal schweren Herzens außen vor. Er wird uns jedoch in den kommenden Vorlesungen noch als Geist jagen. In den Nullerjahren waren solche Aspekte wohl auch eher zweitrangig. Eine weitere, fünfte Eigenschaft der Common-Based Peer Production, die mit dem zweiten Aspekt der Eigentumslosigkeit der Ressourcen einhergeht, ist, dass die dezentrale, selbstorganisierte Entscheidung, was, wer, wie tut, nur unter der Bedingung funktioniert, wenn alle Beteiligten auch gleichberechtigte Zugangsrechte ausüben dürfen. Eine einseitige Aneignung und Besitzansprüche sind hier zu vermeiden. Damit meint Benkler vor allem die, ich zitiere, Commercialization of the Commons Effort for Private Benefit. More generally, appropriation could be any act where an individual contributor tries to make the common project reflect his or her values too much, thereby alienating other participants from the product of their joint effort. End Zitat. An einer anderen Stelle schreibt er, ich zitiere, Strong intellectual property rights, in particular rights to control creative utilization of existing information, harm peer production by raising the cost of access to existing information resources as input. Ende Zitat. Dies geht einher, sechstens, mit der Vermeidung von Exklusion, das heißt Ausgrenzung. Die letzten beiden eher rechtlichen Aspekte machen meines Erachtens die Arbeit Benklers auch heute relevant. Andere sind eher historisch bedingt oder gar mit Vorsicht zu genießen. Doch bevor ich hier zuletzt die kritischen Aspekte darlegen werde, ist ein weiterer konstruktiver Aspekt hervorzuheben, der auch für die Universität und Forschung von Relevanz ist. Denn laut Benkler, und da stimme ich ihm gerne zu, ist es genau der Bereich der Wissensproduktion, auch im universitären Umfeld, vor allem noch in Deutschland, der starke Ähnlichkeit mit der Common Space Peer Production aufweist. So ist es auch kein Zufall, dass Open Access seit mehreren Jahren wichtiger wird. Wissenschaft ist sozusagen frei, wie Software frei sein müsste. Wissenschaft sollte so frei sein, wie Floss es ist. Diese Allianz bzw. Nähe zwischen universitären Wissenskulturen und Commoning bzw. Peer Production könnte eine wichtige Grundlage für zukünftige Aktionen werden. In diesem Kontext ist sicherlich auch die Genealogie der Hackerethik und die enge Verknüpfung der Mediengeschichte von Software mit universitären Freiräumen zu erwähnen. Zuletzt aber einige kritische Punkte. Mit dem Stichwort der Situiertheit aller Positionen bietet der vorher genannte positive Punkt bereits einen Einstieg für einen ersten kritisch zu betrachtenden Aspekt. Als Rechtswissenschaftler arbeitete Bengler teilweise auch den mächtigen Firmen oder Regierungsorganen zu, indem er immer wieder Empfehlungen für Firmen gibt, wie sie trotz Floss und Peer Production Gewinne erzielen könnten. Etwa durch indirekte Aneignungsprozesse, durch das Setzen auf Hardware, was zum Beispiel auch die Gewinnstrategie der Firma Apple seit 2007 war. Oder indem er allzu stark auf die produktiven Stärken bzw. die Steigerung der Produktivkraft im Bereich der Wissensproduktion hinweist und Projekte wie NASA Clickworker beschreibt, die einerseits als Beispiel der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion, wie erwähnt, positiv zu betrachten sind. Andererseits weist eben der Projektname bereits aus heutiger Sicht betrachtet gefährliche Resonanzen mit Ansätzen, die auch im neuesten digitalen Kapitalismus durch große Firmen wie Amazon, vor allem in der Plattform, die sie Mechanical Turk nennt, Eingang fanden. Aufgaben wie das Auffinden von Dubletteneinträgen in ihrer Datenbank wurden durch Zerlegung, Modularisierung und Fragmentierung in Mikroaufgaben umgewandelt, die nun parallel durch eine geografisch weit verstreute Armee von Clickworkerinnen gegen schlechte Bezahlung durchgeführt wird. Zahlreiche weitere Aufgaben lassen sich so zerlegen und kostenreduziert in Auftrag geben. Mein britischer Kollege Nate Tskaats schreibt im Zuge seiner gerade erschienenen Analyse von Blockchain-Technologie im Rahmen eines Handbuchs für Peer Production und dabei, das ist der Punkt, sich auf Bengler beziehend, ich zitiere: "What seems pertinent is that peer production offers no clear guarantees in terms of a pathway out of market societies. It can be made to fit very well within existing liberal economic ideals. See Bengler, and actual instances of peer production can easily be deployed to produce their others, that is, peer technologies can become market technologies." End Zitat. Einschlägig für solche Arten der Kritik ist, dass beide Entwicklungen, also das Aufkommen der Hardware durch Apples iPhones oder der digitale Taylorismus, etwa von Amazon, erst nach 2002 stattfanden. Aber eben in Benklers Artikel Coase's Penguin or Linux and the Nature of the Firm, um den Titel hier nochmals zu nennen, als ökonomisch interessante Effekte der Commons-Based Peer Production beschrieben wurden. Noch genereller formuliert, basiert die ganze Argumentation Benklers auf einer meritokratischen Argumentation. Die besten bzw. geeignetsten Kollaborateurinnen dürfen sich ihre Aufgaben aussuchen und Kollaborateurinnen, die Fehlleistungen erbringen, werden nur geduldet. Meritokratische Denkweisen sind in der Floss-Bewegung immer wieder auffindbar. So sei etwa auch die Organisation, die die Entwicklung von LibreOffice fördert und pflegt, laut Wikipedia meritokratisch organisiert. So verstanden ist eine offene Aufgabe, in kommenden Vorlesungen einige alternative Denkweisen, die etwa solidarisch und nicht meritokratisch urteilen, darzulegen und einzuordnen. Gleichzeitig bleibt auch noch offen, wie Benklers Position nicht nur aus der aktuellen Lage her einzuordnen ist, sondern wie sie aus den bereits genannten Navigationspunkten, also Ostrom 1990 und Harding 1970, zu verstehen sind. Dies steht für die nächste Vorlesung an. Vielen Dank fürs Zuhören.